Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Es geht heute in der Predigt um den 6. Vers. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Martin Luther hat, abgesehen von einem Überblick über den 2. Korintherbrief, meines Wissens nur ein Kapitel aus diesem Brief in einer Predigt behandelt, nämlich das 3. Kapitel. Und das allein macht deutlich, wie hoch er gerade dieses Kapitel eingeschätzt hat. Und das war ja immer sein großes Thema, der Unterschied zwischen dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus und dem Gesetz. Und darum geht es hier in den Versen 6 folgende, zu denen Luther schreibt: Danach, also nach dem, was Paulus in den ersten Versen sagt, danach preist er das evangelische Amt, welches das höchste und tröstlichste Werk ist, zu Nutz und Heil der Gewissen, und zeigt, wie dasselbige edler sei, denn das Amt des Gesetzes. Luther ging es in seiner Verkündigung nicht um die Frage, wie werde ich glücklich, wie werde ich mit den Problemen meines Lebens fertig, sondern wie kann ich vor Gott als totaler Sünder bestehen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und als ihm die Antwort auf diese Frage durch das Evangelium geoffenbart worden war, wurde er allerdings zu einem glückseligen Menschen, dem von daher die Probleme und Nöte des Menschen nicht egal waren. Nach seiner Meinung, und ich denke, er hat vollkommen recht, kann man den rechten Prediger daran erkennen, ob er zwischen Gesetz und Evangelium und damit zwischen den Gesetzeswerken und dem Glauben an Christi Blut und Gerechtigkeit unterscheiden kann. In Korinth war durch die Verkündigung des Apostels Paulus eine Gemeinde entstanden. Sie war sein Empfehlungsbrief, ein lebendiger Brief. Gott hatte Paulus aufgrund seiner Berufung zum Apostel zu diesem Dienst autorisiert. Darum konnte er diese Arbeit trotz seiner Schwachheit im Vertrauen auf Gottes Wirken tun und auch in großer Überzeugung von den wunderbaren Erfolgen seiner Arbeit sprechen. Die Gemeinde zu Korinth war zwar nicht aufgrund seiner Tüchtigkeit ins Leben gerufen worden, sie war aber eine Legitimation, eine Beglaubigung seiner Apostelschaft. So schreibt er hier in Vers 4 und 5: Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Zu Gott, das heißt also im Blick auf Gott, im Blick auf sein Wirken. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Und in den folgenden Versen spricht er nun von dem Inhalt seiner Botschaft. Wir haben bereits zuletzt angedeutet, wie herrlich diese Botschaft ist. Paulus spricht von dieser Botschaft des Evangeliums als von dem neuen Bund, dessen Diener er ist, im Unterschied zum Gesetzesbund, dem alten Bund. Er nennt ihn den Bund des Buchstabens, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht, das könnten wir hier einmal ganz dick unterstreichen, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Und an dieser Stelle wollen wir, weil es in unserer Zeit besonders nötig ist und nicht selbstverständlich, betonen, dass mit dem Buchstaben nicht das geschriebene Wort Gottes insgesamt gemeint ist. Völlig unabhängig von der Bibel, dem geschriebenen Gotteswort, spricht man ja heute gerne von spirituellen Erfahrungen. Und dabei ist es völlig gleichgültig für die Einzelnen, welcher Religion sie angehören, wozu sie sich bekennen oder zu welcher Weltanschauung man sich zugehörig zählt. Und auch in der Gemeinde Jesu gibt es Bewegungen, und es hat sie auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben, in denen man das Wirken des Heiligen Geistes völlig losgelöst von der Heiligen Schrift erfahren wollte bzw. will. Und so äußerte sich einmal ein bekannter Führer innerhalb der charismatischen Bewegung, die ja in Sonderheit die Gaben des Heiligen Geistes besonders betont, dass das Lesen der Bibel ihm nichts bringen würde. Und man fragt sich, an welch einen Jesus man dann eigentlich glaubt, wenn einem das Lesen der Bibel nichts bringt. Und Paulus warnt im 2. Korintherbrief vor einem anderen Evangelium. Er warnt vor einem anderen Jesus und er warnt vor einem anderen Geist. Unser Herr Jesus Christus zitiert doch immer wieder die Schrift des Alten Testaments. Und er setzte sich in dem Versuchungsgeschehen in der Wüste gegen den Satan mit Worten aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose zur Wehr. Und das hätte er gar nicht nötig gehabt. Denn er war das Wort Gottes selbst, er war das Wort Gottes in seiner Person. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war bei ihm, so lesen wir Johannes Kapitel 1. Er selbst war das Wort Gottes und er hätte es gar nicht nötig gehabt, in dieser Auseinandersetzung mit dem Satan, sich auf irgendwelche Stellen des geschriebenen Wortes im Alten Testament zu berufen. Doch er berief sich auf das geschriebene Gotteswort. Und die enge, unauflösliche Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und dem geschriebenen Gotteswort, das ja durch ihn, durch den Heiligen Geist eingegeben worden ist, zeigt sich auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 3, in den Versen 7 folgende. Da heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht und dann wird eben ein Wort aus dem Psalmen, aus dem Alten Testament, aus dem geschriebenen Gotteswort zitiert. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und herausforderten und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Und dann kommt eben dieses Zitat aus Psalm 95. Der Heilige Geist und das geschriebene Wort Gottes gehören unauflöslich zusammen. Der Herr Jesus beruft sich auf Schriftstellen aus dem 5. Buch Mose. Hier ist vom Heiligen Geist die Rede, der durch das Wort Gottes im Alten Testament durch das geschriebene Wort, darum geht es ja, spricht. Und es gibt andere Stellen, die es deutlich machen, dass das geschriebene Wort Gottes für uns eine ganz, ganz entscheidende, große Bedeutung hat. Das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes kann doch nicht, so sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium, gebrochen werden. Und so geht es hier, wenn Paulus vom Buchstaben spricht. Im Gegensatz zum Heiligen Geist, nicht um das Wort Gottes insgesamt, sondern um das Gesetz, um den Gesetzesbund im Unterschied zum Gnadenbund. Also das müssen wir immer wieder im Auge behalten, damit keine Missverständnisse aufkommen, wenn wir hier diesen Begriff Buchstaben lesen. Es geht also um das Gesetz, um den Gesetzesbund im Unterschied zum Gnadenbund. Die Bibel erwähnt verschiedene Bündnisse. Den Bund, den Gott mit Noah schloss, der ist wohl sehr, sehr bekannt. Wir denken an den wunderbaren Regenbogen, den wir immer wieder, wenn er zu sehen ist, bestaunen dürfen. Den Bund, den also Gott mit Noah schloss, dann denken wir an den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, den Bund mit David und eben an die zwei großen Bündnisse, die von besonderer heilsgeschichtlicher Bedeutung sind, den Gesetzesbund auf der einen Seite, den Gesetzesbund vom Sinai und den Gnadenbund von Golgatha, den alten Bund und den neuen Bund. Und wir wollen uns heute mit dem Gesetzesbund befassen. Und dieses Thema in der nächsten Predigt über diesen Abschnitt im 2. Korintherbrief dann anhand der Verse 6 folgende vertiefen, um dann überzugehen zum Gnadenbund in Christus, unserem Herrn. Wir fragen uns, was ist nun der Inhalt des Gesetzesbundes? Dazu lesen wir eine Stelle aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 5 und 6. Wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen und wenn ihr meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Das Wörtchen wenn spielt hier im Gesetzesbund eine ganz entscheidende Rolle. Es macht den Empfang bestimmter von Gott verheißener und geschenkter Segnungen, nämlich dass Gott in allen Belangen für sein Volk sorgen wollte. Wir lesen das dann auch noch in Kapitel 22 des 2. Buches Mose, vom Gehorsam Israels abhängig. Wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr das tut, was ich von euch erwarte im Gesetz, dann werdet ihr der Verheißungen teilhaftig werden. Und dabei konnten die Israeliten sich in ihrem Tun keine Ausnahmen leisten. Sie mussten alles tun, um das Gesetz zu erfüllen. Alles, ohne Ausnahme. Ein einziges kleines Versagen, ein einziger Ausrutscher, und dafür gab es keine Entschuldigung, das Gesetz kennt keine Gnade in solchen Fällen. Man kann sich dem Gesetz gegenüber nicht auf eine Schwachheit berufen, sondern das Gesetz erwartet absoluten Gehorsam von uns. Falls man es nicht halten würde, brachte das Gesetz einen Menschen unter den Fluch oder das ganze Volk hier. Dem ganzen Volk galt ja das Gesetz. unter den Fluch, der im Gesetz angedroht wurde. Paulus spricht davon im dritten Kapitel des Galaterbriefes. Er bezieht sich auf eine Stelle aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 27. Da heißt es in Vers 26, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Und alles Volk soll sagen Amen. Also dieses Wörtchen alle ist wichtig. Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt. Und das Wörtchen tue ist wichtig. Das Gesetz fordert immer ein Tun, ein Vollbringen. Dass er danach tue. Und alles Volk soll sagen Amen. Also nur wer das Gesetz vollkommen einhielt, vollkommen, in jeder Hinsicht, total, erhielt damit das Leben mit allen Segnungen, die Gott versprochen hatte. Die Gott versprochen hatte, um sich darin zu verherrlichen. Das ist ganz wichtig. Es geht immer, ob im alten Bund, in den Forderungen des Gesetzes oder auch dann im neuen Bund unter der Gnade Gottes, um die Verherrlichung Gottes. Das ist immer das Erste, das Höchste. Alle Segnungen und alle Verheißungen sind dazu da, dass Gott sich darin verherrlicht, seine Herrlichkeit darin offenbart, sein Wesen darin offenbart, seinen Willen, seinen Plan, wie wir es auch immer nennen wollen. Und als die Israeliten nun hörten, was Gott an Bedingungen für seine Segensverheißungen in seinem Gesetz festgelegt hatte, da reagierten sie darauf mit den Worten, ganz erstaunlich, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Das war ihre Antwort, ihre Reaktion. Wir fragen uns natürlich, ob sie sich der Tragweite ihrer Worte hier bewusst gewesen sind. Das wird wohl kaum der Fall gewesen sein. Wer sich noch einmal gründlich Klarheit verschaffen will über den Ernst der Forderungen Gottes im Gesetz, dem kann ich nur empfehlen, einmal dazu die Ausführungen von Rosenius zu lesen. Bekanntlich hängt ja, wie Jesus sagt, das ganze Gesetz in den beiden Geboten der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Kapitel 22. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 5. Mose. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt der Herr Jesus: In diesen beiden Geboten, der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mit dem Gebot der Liebe zu Gott, nämlich Gott über alles zu lieben, wurde die neue Generation vor dem Einzug ins gelobte Land konfrontiert. Die alte Generation musste in die Wüste zurück, weil sie versagt hatten und nicht in das gelobte Land hineingegangen waren, wegen ihres Unglaubens. Die neue Generation wurde nicht nur mit den 10 Geboten und überhaupt mit dem ganzen, mit den ganzen kultischen Vorschriften konfrontiert, sondern eben auch mit diesem speziellen Gebot der Liebe zu Gott. Das lesen wir in 5. Mose, Kapitel 6. Und es war die Forderung des Gesetzes, hier ihre Herzenshaltung gegenüber Gott zu überprüfen. Also nicht nur das äußerliche Tun, da geht es also um mehr als um das Einhalten, das äußere Einhalten bestimmter Vorschriften, bestimmter Gesetze, sondern da geht es um die Herzenshaltung und die Motivation des Herzens. Und spätestens hier hätte es vor dem Anspruch des Gesetzes kapitulieren müssen, spätestens an dieser Stelle, Gott über alles zu lieben. Doch während der ganzen folgenden Geschichte Israels hielt das Volk insgesamt an seiner Eigengerechtigkeit fest, was seinen Höhepunkt darin fand, dass sie den Messias, den Herrn Jesus Christus, in dem die Gnade Gottes erschien, ans Kreuz nageln ließen. Hören wir einmal, was Rosenius zu diesem Gebot der Liebe zu Gott schreibt. Dass ich Gott über alle Dinge lieben soll, enthält, dass ich nicht so gleichgültig gegen meinen Gott, nicht träge und nachlässig zum Gebet und zum Worte Gottes sein darf, sondern mit der allergrößten Lust und Freude mit Gott umgehen soll. Jetzt kommt es. So dass ich am liebsten an ihn denke, an Gott, am liebsten von ihm rede, von Gott, und aus Liebe zu ihm gern alles das tue, was er befiehlt, und gern alles das leide, was er über mich zu ergehen gestattet. Denn solches alles tut man für denjenigen, den man recht lieb hat. Das ist also Inhalt der Forderung, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüte, mit aller deiner Kraft. Das heißt, dass Gott dir absolut konkurrenzlos wichtig sein sollte. Und dass man das alles tut und Gott so von Herzen liebt, ohne nach der Belohnung Ausschau zu halten, nach der Belohnung zu schielen. Mit der Frage, was habe ich denn davon? Wir denken an Petrus. In der Geschichte vom reichen Jüngling tritt dann Petrus mit seinem vorlauten Wesen, möchte man sagen, auf den Plan und fragt den Herrn Jesus, wir haben alles verlassen, im Unterschied natürlich zu diesem reichen Jüngling. Der wollte ja den Reichtum nicht loslassen. Aber wir haben alles verlassen. Und dann kommt die Frage, die entscheidende Frage, die jemand nur stellen kann, unter dem Anspruch des Gesetzes. Was wird uns dafür gegeben? Das heißt, was bringt mir das denn? Was bringt uns das? Das ist typisch für den Stand unter dem Gesetz. Die Liebe zu Gott begehrt alles nur um Gottes Willen. Weil Gott es will, weil Gott es gern hat, weil Gott sich darüber freut. Ob das, was wir begehren, uns persönlich betrifft, oder ob es andere betrifft, ob es um den Bau des Reiches Gottes geht insgesamt, die Liebe fragt immer nur nach dem, was dem Herrn gefällt, was ihm Freude bereitet. Das ist Inhalt dieser Liebe und jetzt wollen wir es noch einmal sagen und dick unterstreichen. Das ist die Forderung des Gesetzes. Ich denke, dass manche sich dessen gar nicht bewusst sind, was das Gesetz, was der Gesetzesbund eigentlich beinhaltet. Die meisten sind so gar nicht zum Glauben gekommen. Im besten Fall sind sie dadurch zum Glauben gekommen, weil sie Vergebung einzelner Sünden haben wollten. Im schlimmsten Fall, weil sie glücklich sein wollten oder die Probleme ihres Lebens gelöst werden sollten, weil sie hier und da bestimmte Nöte hatten. Dann sind sie dann zu Jesus gekommen, weil sie dachten, da geht's mir besser. Das wäre im schlimmsten Fall. Ob das eine echte biblische Bekehrung ist, dahinter machen wir einmal ein dickes Fragezeichen. Da muss noch Entscheidendes nachgeholt werden. Entscheidendes nachgeholt werden. Nämlich, dass man erkennt, was Gott eigentlich von uns erwartet im Gesetz. Was die Forderungen des Gesetzes für uns bedeuten. Und das haben wir ja versucht, auch gerade anhand des Zitats von Rosenius ein wenig deutlich zu machen. Darüber sollten wir nachdenken. Vor allen Dingen auf diese Selbstlosigkeit, die nicht nach irgendwelchen Belohnungen Ausschau hält, sondern die alles nur tut aus reiner Liebe, aus reiner Zuneigung zu Gott. Wir sagen es noch einmal, dass wir alles begehren, nur aus diesem einen Grund, um Gott eine Freude zu bereiten damit. Ob es uns betrifft, ob es andere betrifft oder wo es auch immer drum gehen mag. Nun, weil Gott das natürlich wusste, dass hier das Volk Israel und der Einzelne in diesem Volk völlig überfordert waren, weil Gott das wusste, hat er ihnen an dieser Stelle, wo er ihnen dieses Gebot gab, der Liebe zu Gott, schon eine wunderbare Verheißung gegeben im Blick auf den neuen Bund. Wir lesen das in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Wir sehen also, Gott wusste das ja längst, als er das Gesetz gab, als er diese Forderungen aussprechen ließ durch Mose, da wusste er längst, klar, dass das Volk Israel völlig überfordert war damit. Es ging also nicht nach der Weise, dass Gott dachte, wenn ich etwas von ihnen erwarte, ist das ein Beweis dafür, dass sie es auch tun können. Nach dieser Weise ging das nicht. Sondern Gott wusste, sie können es gar nicht. Deshalb gibt er ihnen hier eine wunderbare Verheißung, ganz zu Anfang schon mit auf den Weg, 5. Mose Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Da geht es um den Glauben, ja. Beschneidung des Herzens, Paulus spricht auch davon. Wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Damit das möglich wird, was unter dem Gesetz nicht möglich ist. Hier schon. Welch einen gnädigen Gott haben wir doch. Nun, die meisten im Volk Israel erlangten im Laufe der vergangenen Jahrhunderte die Verheißung nicht und verharrten bis in unsere Tage hinein im Unglauben. Erst gegen Ende dieses Zeitalters, das wissen wir aus dem Brief an die Römer, werden die vielen in Israel zum Glauben an ihren Messias, den Mittler des neuen Bundes, kommen. Nur als Diener des neuen Bundes konnte Paulus auf die wunderbaren Segnungen seiner Verkündigung hinweisen, dass er Gott so viel Frucht bringen konnte. Das war einzig und allein darauf zurückzuführen, dass er nicht ein Diener des Gesetzesbundes war, sondern ein Diener des Gnadenbundes, des neuen Bundes. Und nur darin bestand seine Tüchtigkeit. Und nur so waren lebendige Gemeinden in Christus Jesus durch die Kraftwirkung des Geistes Gottes entstanden. Und dazu gehörte eben auch die Gemeinde zu Korinth. Ein lebendiger Brief Christi und eine Beglaubigung der Apostelschaft des Paulus. Und das unterschied ihn natürlich von den sogenannten Gesetzespredigern, die ihren schädlichen Einfluss in der Gemeinde geltend machten. Auch uns, und ich meine damit die ganze Gemeinde und jeden Einzelnen in der Gemeinde, hat Gott tüchtig gemacht als Diener des Bundes, nicht des Gesetzes, des neuen Bundes, nicht des Gesetzesbundes. Also nicht nur die Verkündiger des Wortes Gottes, sondern jeden Einzelnen in der Gemeinde Jesu hat Gott zu einem Diener des neuen Bundes gemacht. Nicht des Gesetzesbundes. Und das ist ein wunderbarer Segen Gottes. Jesus sagt seinen Jüngern in Matthäus 13, können wir das lesen in Vers 17. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht. Die Propheten schon hatten dieses Verlangen, das zu sehen, was sie verkündigt hatten, was sie prophezeit hatten, im Blick auf das Kommen des Messias. Sie sehnten sich danach, sie hielten danach Ausschau, aber sie haben es nicht gesehen, sie haben es nicht erlebt. Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört und haben es nicht gehört. Man könnte dieses Wort auch anwenden, obwohl es grundsätzlich so ist, dass wir jetzt in dieser Gnade leben, in der man weiß um das Evangelium, weiß um die Erfüllung dessen, was die Propheten prophezeit haben. Man könnte es auch insofern auf unsere Tage beziehen, als es Orte gibt und nicht nur wenige hier bei uns in Deutschland, in denen man vom Evangelium nichts weiß. Man sehnt sich danach, aber man hört es nicht am Ort. Von den Kanzeln wird es nicht verkündigt. Man muss irgendwie sehen, dass man damit klarkommt. Uns hat Gott die Herrlichkeit des neuen Bundes in seinem Wort geoffenbart. Bedenken wir, dass selbst die Engel begehren, das Wunder des Evangeliums im Gnadenbund zu sehen, so sagt Petrus in seinem ersten Brief. Doch wir kommen jetzt zurück zum alten Bund, glücklicherweise aber nur in der Predigt. Allerdings besteht auch bei uns, die wir nicht unter dem Gesetzesbund stehen. Durch den Glauben an Christus stehen wir nicht mehr unter dem Gesetzesbund. Es besteht allerdings die in uns tief verwurzelte Neigung, zu denken, zu beten und zu handeln, als stünden wir noch unter dem Gesetz. Als stünden wir noch unter dem Gesetz. In welchen weltlichen Angelegenheiten in unserer Gesellschaft ist dieses Denken normal und auch nötig? Klar, da geht es immer nach diesem Prinzip, wenn ich etwas tue, werde ich dafür belohnt. Wenn ich belohnt werden will, muss ich dafür etwas tun, ich muss bestimmte Bedingungen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das ist in unserer Gesellschaft ganz normal und das ist auch richtig so. Wie sollte man dann ansonsten miteinander auskommen können, ein geordnetes Leben in der Gesellschaft setzt immer dieses voraus, dieses gesetzliche Denken voraus. Ganz normal, haben wir auch gar nichts dagegen. Aber wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, wenn es um das Reich Gottes geht, da herrscht eben der Grundsatz der Gnade. Da ist der Segen Gottes nicht eine Belohnung für unseren Gehorsam, sondern wird uns immer aus Gnaden zuteil. Sehen wir unseren Gehorsam als Voraussetzung für den Segen Gottes an, so werden wir wohl unsere Anstrengungen vermehren, doch nicht den Segen, den wir durch größere Hingabe erlangen wollen. Wir wählen, wie Roy Häschen einmal gesagt hat, dann die falsche Nummer. Und wenn wir den Hörer abnehmen, spricht immer die Stimme, die vom Berg Sinai kommt. Und was tut diese Stimme? Nun, sie klagt uns an. Sie macht uns Vorwürfe, und zwar ständig. So dass wir immer wieder mit einem schlechten Gewissen herumlaufen. Das schlechte Gewissen, das wir haben im Blick auf Gott, im Blick auf unser Verhalten dem Nächsten gegenüber, hat seine Ursache darin, dass wir noch so denken und dieses Bewusstsein haben, als stünden wir noch unter Gesetz. Unter der Gnade dürfen wir ein gutes Gewissen haben, in jeder Hinsicht. Selbst da, wo wir hier und da versagen. Da ist alles immer wieder gut gemacht. Also, diese Stimme vom Sinai, Wir denken auch an die Begleitumstände, ja? Donner, Blitz und dergleichen. Der Hebräerbrief spricht davon. Ja, alles bedrohliche Erscheinungen. Diese Stimme vom Berg Sinai macht uns ständig Vorwürfe, setzt uns ständig auf die Anklagebank, sodass wir kein gutes Gewissen haben können. Dann verzweifeln wir irgendwann oder man gibt sich damit zufrieden, immer wieder zu beteuern. Und das ist typisch für einen Menschen, der wohl ein Christ ist, glaubt an die Erlösung durch das Blut Jesu, an die Vergebung seiner Sünden und doch noch so lebt, als stünde er unter dem Gesetz. Das ist also typisch, achtet einmal darauf, vielleicht im Blick auf euch selbst, im Blick auch auf andere. Da heißt es immer wieder, man müsste aber, man sollte aber. Das ist typisch. Typisches Merkmal, dass man noch dieses Bewusstsein hat, eines Menschen, der unter dem Gesetz steht, beziehungsweise als stünde er noch unter Gesetz. Und so sieht es aus, wenn wir die Ermahnungen in der Heiligen Schrift, den Blick auf die Nachfolge Jesu, nicht als bereits im Gnadenbund erfüllte, sondern als wie unter dem Gesetzesbund zu erbringende Leistung verstehen, um von Gott gesegnet zu werden, eben als stünden wir noch unter der Herrschaft des Gesetzes. Was meine ich damit? Wir haben es ja im Neuen Testament, auch der Herr Jesus spricht oftmals von bestimmten Bedingungen. Ein jeglicher, der nicht absagt allem, was er hat, wird nicht mein Jünger sein. Und dann geht man hin als Gläubiger und sagt also, das ist die Forderung, die gestellt wird, sonst kann ich nicht ein Jünger Jesus sein. Ne? Aber der Herr Jesus spricht hier nicht unter dem Gesetz, sondern er spricht von der Gnade her. Und das bedeutet, dass das, was er erwartet von uns, eine Folge des Segens ist. Niemals eine Bedingung für den Segen. Wenn also gesagt wird, wenn du in das Boot Jesu einsteigen willst, dann musst du erst dieses und jenes. Ja? Dann ist das typisch so, als stünden wir noch unter Gesetz. Ja? So missversteht man dann sämtliche Ermahnungen der Heiligen Schrift, besonders auch die neutestamentlichen Imperative, die Befehlsformen. Ja, wir müssen doch auch was tun jetzt. Wir müssen doch auch gehorsam sein. Und man verwechselt das mit dem Gesetz, mit den Forderungen des Gesetzes. Die neutestamentlichen Imperative können nur recht verstanden und auch recht praktiziert werden unter der Gnade. Da ist schon alles gut gemacht. Da stehen wir nicht mehr unter Gesetz. Nur von daher, weil man das nicht unterscheiden kann. Deshalb hat man große Probleme damit. Ja? Und man versucht nun dadurch, dass man sich noch treuer dem Herrn zur Verfügung stellt, bestimmte Segnungen durch diesen Gehorsam zu erreichen. Du musst mehr in der Bibel lesen, du musst mehr beten, du musst mehr Zeugnis geben, du musst treuer die Versammlungen besuchen und so. Das sind ja alles gute Dinge. Aber die kann man alle tun, um damit irgendwie einen Segen zu bekommen. Und das ist typisch für das Gesetzeswesen. Wir kommen ja noch auf den neuen Bund zu sprechen und sehen, dass diese Dinge unter dem neuen Bund auch noch ihre Bedeutung haben, aber in einer ganz anderen Weise. Immer solche Bedeutung, die davon ausgeht, dass diese Dinge bereits am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung Jesu vollkommen erfüllt sind. Vollkommen erfüllt sind, sodass wir unanklagbar sind. Und das, was wir dann tun, tun wir nicht unter Gesetz, im Gesetzesbund oder als stünden wir noch darunter, sondern unter der Gnade. Ja, was machen wir damit? Ja, der Weg Gottes ist uns zu schwer unter dem Gesetz. Ist uns zu schwer. Die Nachfolge Jesu wird uns zu einer Last und nicht zur Freude. Und wir fragen uns, ob diese Art von Christ sein Gott ehrt. Und welch eine Gnade, wir kommen zum Schluss, welch eine Gnade ist es doch, dass der Herr uns am Kreuz von aller Eigengerechtigkeit und allem Verdienstdenken, von dieser Ich-Bezogenheit, dem Schielen nach Lohn, nach Gewinn und dergleichen, bei dem wir die Bedingungen des Gesetzes erfüllen wollen, um dadurch etwas zu erlangen, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha uns davon erlöst hat. Das ist wirklich zum Staunen und zur Anlass zur großen Freude. Wir sind frei vom Gesetzesbund und nun Diener des Gnadenbundes. Und im Gnadenbund ist alles lauter Gnade, ist alles lauter Geschenk, ist alles lauter Wirken Gottes. Darum schreibt Paulus hier, sondern des Geistes, nicht des Buchstabens des Gesetzes, sondern des Geistes. Da wirkt der Heilige Geist. Ne? Anhand der folgenden Verse werden wir uns, so Gott will, in der nächsten Predigt noch weiter mit dem Gesetzesbund befassen. Dem wollen wir uns einfach auch mal stellen. Das ist wichtig. Das ist ja nicht so einfach. Denken wir noch einmal an das Zitat von Rosenius, sich dem zu stellen. Das ist ja äußerst unangenehm. Aber im Grunde genommen können wir das ertragen, ja, weil wir schon vom Gnadenbund herkommen. Ne? Können wir uns das doch mal gefallen lassen, umso größer wird uns die Herrlichkeit der Gnade. Und wir fragen uns, ob wir nicht doch hier und da praktisch in der Praxis noch so sind und so handeln, als stünden wir noch unter Gesetz. Und dann werden wir übergehen zu den Gnadenwirkungen des neuen Bundes und können mit großer Freude mit Paulus sprechen, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, des Gnadenbundes, nicht des Buchstabens des Gesetzes, sondern des Geistes. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wenn wir darüber nachdenken, was du im Gesetzesbund vom Menschen erwartest, damals von deinem Volk Israel, aber in gewisser Weise ja auch von jedem Menschen, dann können wir nur froh darüber sein, dass du, Herr Jesus Christus, Mittler eines neuen Bundes bist. Dass wir nicht mehr unter dem Gesetzesbund stehen, sondern unter dem Gnadenbund, unter all den Gnadenverheißungen. Ja, wir wollen dir herzlich danken und gib Gnade, lieber Herr, dass uns das auch wirklich anhand dieses Wortes groß und herrlich ist. Amen.